1. Timotheus, Kapitel 1. In den vergangenen zwei Jahren ist der Begriff bibeltreu verstärkt im Gespräch gewesen. Man fragt sich, was eigentlich bibeltreu sei, da nun solche dieses Wort in den Mund nehmen, von denen man es nicht gedacht hatte, dass sie bibeltreu wären. Die Gemeinde Jesu ist etwas verwirrt worden. Nun, das ist nichts Neues, aber es ist etwas Schweres, etwas Schwerwiegendes. Was heißt Bibeltreue? Nun, dazu kann man eine ganze Menge sagen. Aber wenn ich dieses Thema hier anspreche, dann im Blick auf unseren Text, in dem wir schon gesehen haben, dass es auf einiges ankommt. Unter anderem heißt bibeltreu zu sein, auf den Text Acht zu geben. Das muss der Übersetzer tun, das muss der Ausleger tun und das muss auch der Hörer tun, der Leser des Wortes Gottes, der es liest oder hört. Acht geben auf was eigentlich geschrieben steht. Wie steht es eigentlich geschrieben? Und jeder von uns hat an dieser Stelle zu lernen. Das ist auch ein Stück, ein Gebiet, in dem wir zu wachsen haben. Im Lernen genau hinzuhören, genau zu lesen. Ich weise noch einmal hin auf das Wort, das wir von dem ich schon am Samstagabend sprach. In Vers 3 haben wir es in der Tätigkeitsform, in den Versen 5 und 18, in der Hauptwortform. Es ist dort ein Hauptwort. In Vers 3 lesen wir, so wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben, damit du einige anweisen möchtest. Nun kann man hier oder könnte man hier gebieten, schreiben bzw. hinstellen. Es wären auch andere Wörter, die man gebrauchen könnte. Aber dann wird es ein bisschen schwierig, wenn wir dabei bleiben. Denn wir haben dasselbe Wort als Substantiv in Vers 5. Aber das Ziel der Anweisung des Gebotes, wenn wir jetzt konsequent sind, denn normalerweise ist es schon gut, wenn man konkordant, das heißt konstant übersetzt, dasselbe Wort im Text, den man als Vorlage hat, in die Rezeptor, in die Empfängersprache übersetzt, wenn das möglich ist. Es ist nicht immer möglich, denn manche Wörter können verschieden übersetzt werden, je nach Situation, das muss man auch berücksichtigen. Aber in diesem Fall scheint ein Gedanke kontinuierlich hindurchzuziehen, nicht nur durch dieses Kapitel, das im Besonderen, sondern auch durch den ganzen Brief, wie ich das versucht am Samstag aufzuzeigen. Wenn wir also das Wort gebieten in Vers 3 wählen als Übersetzungsmöglichkeit, das wäre nicht das genaueste Form, denn das Wort für gebieten ist im Griechischen ein anderes, aber wir könnten unter Umständen es so übersetzen. Wie wollten wir dann in Vers 5 übersetzen? Wollten wir dort Gebot hinstellen? Aber das Ziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. An welches Gebot wollte man denken? Wollte man an das Gesetz denken? Nun, in einem gewissen Sinne ist das Ziel des Gesetzes die Liebe. Das stimmt. Nur wird es dann schwierig in Vers 18. Übrigens, das Wort für Gesetz ist ebenfalls ein anderes. Und er wird vom Gesetz sprechen, das tut er ab Vers 7. Der Leser wird dann allerdings etwas verwirrt, wenn er, vielleicht nicht bewusst, aber doch irregeleitet, unbewusst, wenn er in Vers 5 Gesetz bzw. Gebot liest und dann in Vers 7 von Gesetz liest, dann denkt er, oh, das ist dasselbe Thema. 7, 8 und 9. Und dann in Vers 18, da haben wir dasselbe Wort. Wie will man dort übersetzen? Gesetz, Gebot. Dieses Gebot vertraue ich dir an, Kind Timotheus. Welches Gebot? Denn dieses ist ein rückweisendes Bezugswort und nimmt Bezug auf das Vorangehende. Aber das Vorangehende steht nicht ausschließlich im Imperativ. Besonders die Verse 12 bis 17 sind Zeugnis des Apostels. Des Apostels, der einen Auftrag bekommen hat. Über die Maßen, Vers 14, groß wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Treu ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt kam, Sünder zu retten, unter denen ich Erster bin. Mir widerfuhr jedoch deswegen Barmherzigkeit, damit Jesus Christus zuerst an mir, als Beispiel, alle Geduld erzeige zu einem Muster für die, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Ist das ein Gebot? An Timotheus? Nun, es spricht von einem Vorhaben Gottes mit Paulus. Aber Paulus vertraut hier dem Timotheus etwas an. Vertraut er ihm ein Gebot an, ein Gesetz? Sie merken also, wie schwierig es ist, wenn man nicht den ganzen Zusammenhang berücksichtigt. Wenn man die Wörter nicht zu genügend berücksichtigt. Also, wenn Jesus sogar auf einzelne Wörter aufmerksam macht, nicht nur auf einzelne Wörter, sondern auf den Buchstaben und auf die Form des Buchstabens. Wenn er die Sadduzäer zum Beispiel daran erinnert, wie es eigentlich geschrieben steht. Ich denke, es waren die Sadduzäer, kurz bevor er dann ans Kreuz ging. Da ging es noch einmal um sehr wichtige Angelegenheiten in der Heiligen Schrift. Wieso nennt er ihn Herr, wenn er sein Sohn ist und so weiter. Also Jesus legt Wert auf Buchstaben. Paulus legt Wert auf Plural, Singular, das heißt Mehrzahl und Einzahl. Er schreibt an die Galater und sagt, es steht nicht geschrieben, die Samen, sondern der Same. Also es macht schon einen Unterschied. Einzahl und Mehrzahl. Und auch das wird nicht immer berücksichtigt. Zum Beispiel, wenn im Grundtext steht, diese Dinge, dann muss es nicht immer darauf ankommen, ob wir da die Mehrzahl gebrauchen in der Übersetzung. Denn wir können durchaus im Deutschen sagen, einfach dieses. Wir gebrauchen das Wort Dinge ungern und sollten es auch meiden, wenn es nicht notwendig ist. Aber manchmal müssen wir es schon gebrauchen, wenn wir wirklich an verschiedene, an eine Mehrzahl denken. Dann müssen wir schon mit Dingen übersetzen. Obwohl das ein bisschen unbequem ist. Übrigens, ein Übersetzer schuldet es nicht dem Leser, unbedingt eine schöne Sprache vorzulegen oder alles zu erklären. Das ist nicht die Aufgabe des Übersetzers. Neuerdings in den letzten Jahren ist noch ein Problem aufgekommen. Dem begegnete ich ziemlich stark in England, als ein Bekannter von uns, der sich wohl in unserem Hause bekehrt hatte, und dann, Gott sei Dank, den Ruf Gottes hörte und Missionar wurde. Aber zur Zeit arbeitete er in der Leitung der Missionsgesellschaft und sprach von gewissen Problemen, die aufkommen würden in der Reich Gottes Arbeit. Und er war konfrontiert, oder seine Mission war konfrontiert mit der Frage, welche Übersetzungen darf man heute noch gebrauchen? Das sind sehr freie Übersetzungen oder Übertragungen. Und dann kam die Frage auf, wie hätte Paulus heute gesprochen, wenn er das sagen wollte, was er damals sagte? Ich habe nicht sofort geantwortet, aber ich habe darüber nachgedacht. Ich bin manchmal etwas langsam im Reagieren. mein Denken ist nicht das Flinkste. Es gibt helle Denker, die können sofort schlagfertig antworten. Bei mir braucht es ein bisschen länger. Was hätte Paulus heute gesagt? Das ist aber nicht meine Angelegenheit als Übersetzer. Ich habe ein Dokument vor mir. Und es ist nicht mein Problem, was Paulus getan hätte, wenn er heute leben würde. Das ist nicht meine Sache. Das ist Paulus Angelegenheit, nicht meine. Das ist Gottes Angelegenheit, nicht meine. Meine Aufgabe ist es, den Text, den Paulus uns überliefert hat, den zu übersetzen und im Vertrauen auf Gott, der dieses als ewiglich gültige, allzeit gültliches Wort Gottes betrachtet, zu wissen, ich darf im Vertrauen wissen, dieses Wort, das damals Paulus schrieb, war nicht nur für seine Generation, sondern das war das Wort, das Gott haben wollte, das wir heute hörten. Das heißt, die Frage ist vollkommen unangebracht. Was hätte Paulus heute gesagt? Wenn man sie stellt, dann muss die Antwort lauten, das, was dort geschrieben steht, hätte er heute gesagt. Denn das ist, was Gott ihm eingab, für alle Zeiten aufzuzeichnen. Und Gott hat uns kein anderes Wort gegeben, als das, was er damals gab. Und meine Aufgabe als Übersetzer ist es, das zu übersetzen in die Sprache des heutigen Menschen. Und es ist die Aufgabe des Auslegers, noch einmal zu übersetzen in das Verständnis des Hörers und in das Leben des Hörers in unsere Zeit hinein. Aber dies ist das Wort, das wir übersetzen. Und übrigens, auszulegen heißt zu übersetzen. Das griechische Wort für übersetzen lautet auslegen. Oder umgekehrt, das Wort für auslegen lautet übersetzen. Auslegung ist also nicht eine Frage des Auslegers, eine Sache des Auslegers, sondern eine Sache des Textes. Wie legen Sie das aus? Ich darf es nicht anders auslegen, als wie es dort steht. Auslegung ist Übersetzung und Übersetzung schuldet es dem Text, das in einer anderen Sprache wiederzugeben, was dort steht. Und das ist, was Auslegung tut. Und damit befassen wir uns in diesen Tagen. Ich habe kein Recht, etwas Neues vorzulegen. Wir leben von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und das ist ein Manna, das nicht zu verändern ist. Es ist immer gutes Brot. Und wir dürfen nicht dem Beispiel der Israeliten folgen, wenn sie mit der Zeit sagten, es ekelt uns. Nein, es ist immer frisches Brot. Davon leben wir. Manchmal werden mir Fragen gestellt, wie wenn ich etwas mehr wüsste als in der Bibel stünde. Sie empfinden dort Lücken an Informationen und erwarten von einem Ausleger, dass er nun diese Lücken fülle. Ja, das kann ich nicht. Ich muss dann sagen, ich weiß nicht, es steht nicht geschrieben. Wenn man aber wissen will, was geschrieben steht, dann kann ich eher antworten. Manchmal muss ich auch dann sagen, ich weiß es nicht. Nun, deshalb soll es uns nicht stören oder irritieren, wenn ich manchmal noch einmal daran erinnere, wie es eigentlich geschrieben steht. Vielleicht noch ein Wort, bevor wir in den Text noch einmal hineinsteigen. Man sollte schon wissen, dass wir im deutschsprachigen Raum keine ideale Übersetzung haben. Wir haben gute Übersetzungen. Die besten dürften Schmoller und die alte Elberfelder sein. Aber ihre Sprache ist alt und vor allem, sie haben nicht den Text, den wir eigentlich zugrunde liegen haben sollten. Wer einer anderen Meinung ist, der darf diese Übersetzungen als sehr gute Übersetzungen betrachten. Aber schon Darby und die damaligen Brüder, die an dieser Übersetzung die wir heute die Elberfelder nennen, arbeiteten, waren schon beeindruckt von Trigelles, der aber schon begonnen hatte, den Text zu kürzen. Er war einer der Ersten im englischsprachigen Raum und von dort her kamen diese Einflüsse in die Elberfeld-Übersetzung hinein. Dann kam später die Revidierung, die Revision der King James Bibel, die übrigens nicht eine Neuübersetzung war im 17. Jahrhundert, sondern sie war eine Revision ebenfalls. Die King James Bibel ist eine Überarbeitung von Tyndale, der schon sehr früh die Bibel ins Englische übersetzt hatte. Und zwar sehr, sehr gut. Nur war die Sprache mit der Zeit auch schon alt geworden. Die veränderte sich sehr stark in jener Zeit, sei im 16. und 17. Jahrhundert. Und dann war schon eine neue Bibel oder ein neuer Text fällig. Aber es war inzwischen schon gearbeitet worden an dem Text von Tyndale. Mehrere hatten daran gearbeitet. Und dann kam im 17. Jahrhundert diese Frage, man möchte jetzt eine neue Ausgabe haben. Und glücklicherweise in der Führung Gottes konnten gute Männer, gottesfürchtige Männer und auch sehr fähige Männer, das muss man schon sagen, sehr, sehr fähige Philologen, das heißt Sprachwissenschaftler, gefunden werden. Eine ganze Anzahl, die dann zusammen lange daran arbeiteten und eine ausgezeichnete Übersetzung dann vorlegen konnten. Aber im deutschsprachigen Raum ist so etwas nie geschehen. Wir haben einzelne Männer, die eine Einzelarbeit durchgeführt haben, sehr gut bis zum Teil. Luther hatte eine gelungene Sprache geführt. Aber zum Beispiel seine eigenen Aussagen über die Übersetzung, die sind fehlerhaft. Er kämpft regelrecht, aber die Katholiken hatten recht, wenn sie sagten, du hast dein Wort hineingelegt durch Glauben allein. Ja? Das steht nicht im Text. Luther hat das sich verteidigt und hat gesagt, das ist der Sinn des Textes. Das ist der Sinn des Zusammenhanges. Das ist die Aufgabe des Auslegers, vom Zusammenhang her darauf aufmerksam zu machen. Aber das ist nicht deine Aufgabe, Luther, das Wort hineinzulegen. Denn das steht nicht im Text. Das kommt aus dem Zusammenhang. Und wenn es sonst wo steht, dann übersetzt man es dort, sodass man sagen kann, tatsächlich durch den Glauben allein. Aber man muss schon vorsichtig sein, wie man übersetzt, damit man schon nicht anstößig wird. Wir haben spätere Übersetzungen, wie ich sagte, die Elberfelder. Die revidierte Elberfelder ist eine sehr gelungene Revision, aber die haben den alten Text nochmal gekürzt. Der alte Elberfelder Text war schon gekürzt und die haben ihn noch einmal gekürzt, sodass wir den modernen Text vor uns haben, den die Bibelgesellschaft schlechthin heute gebrauchen. Übrigens, interessant ist, dass die Bibelgesellschaften ein Stück wieder zurückgehen zum alten Text, hier und da. Sie geben zu, dass der alte Text doch an gewissen Stellen der bessere war. Nun, die Bearbeiter des Schlachtertextes waren der Meinung, dass der Text der Reformation doch der bessere sei. Ich bin auch davon überzeugt. Ich habe auch eine Zeit lang daran mitgearbeitet. Und die haben dann wieder den alten Text der Reformationszeit ihre Revision zugrunde gelegt. Und insofern ist dieser Text heute fast der beste. Die Übersetzung hätte noch, die Bearbeitung hätte noch etwas besser ausfallen können, aber es ist eine der besten Bibeln, die wir heute im Raum haben. Die neue Schlachter, die revidierte Schlachterübersetzung, ja. Ja. Ich habe gewisse Stellen, ich bin dabei, auf Anfrage hin Rat zu geben, was noch eine weitere Revision betreffen würde. Und es wird wohl noch weiter daran gearbeitet. Ich hoffe, dass sie noch besser revidiert werden kann. Aber wie gesagt, wir haben keine Übersetzung, auf die wir wirklich uns im starken Maße verlassen könnten. Wir sind auf eine Mehrzahl angewiesen. Und deshalb ist es immer wieder ratsam oder zu raten, dass man eine Anzahl von Übersetzungen bei sich hat, wenn man die Bibel studieren will. Das sollten Christen. Sie sollten die Bibel lesen, aber auch studieren, forschen, so heißt es in der Heiligen Schrift. Und dann braucht es schon einige Übersetzungen. Wir haben also zwei Probleme heute in der Übersetzung. Das eine Problem ist, das sollte ich zurücknehmen, ich habe ein Problem berührt, das ist die Textfrage. Welchen Text sollten wir nehmen? Das heißt, welchen griechischen Text, einen alten oder einen später zusammengestellten? Man nennt ihn den eklektischen Text, das ist ein gesammelter Text aus verschiedenen Handschriften. Das neue Problem, das wir seit einiger Zeit haben, ist die Art der Übersetzung. Nicht nur, was übersetzt man, sondern wie übersetzt man. Und zwar tendiert man dazu, seit den neueren Übersetzungen, den freien Übertragungen von die in Amerika wohl entstanden sind, man neigt dazu, sehr, sehr frei zu übersetzen. Luther hat bereits etwas frei übersetzt, Menge noch freier, Albrecht sehr frei und so weiter. Aber heute haben wir die nur gute Nachricht und Hoffnung für alle. Übrigens, Hoffnung für alle ist schon nicht mehr ganz eine Übersetzung. Das ist eher eine Art Text, der Schrift gleichsam entlang geht, eine Nacherzählung des biblischen Textes. Aber als Übersetzung kann sie eigentlich nicht gelten. Sie hat auch zum Vorbild die englische Bibel, The Living Bible, von, wer war jetzt der Arbeiter? Kenneth Taylor, glaube ich. Der hatte für seine Kinder die Bibel neu formuliert, gleichsam erzählungsmäßig. Und das hatte einen großen Anklang gefunden und dann hat er weitergearbeitet, bis er die ganze Bibel so neu formuliert hatte. Nicht eigentlich übersetzt, sondern nacherzählt. Und das hat Schule gemacht in anderen Sprachen. Und Hoffnung für alle ist eigentlich eine solche Nacherzählung des biblischen Textes. Nicht eigentlich eine Übersetzung. Man sollte sie auch nicht als Übersetzung auffassen. Die gute Nachricht hat zum Vorbild Good News, die Good News Bibel im Englischen. Die gilt schon eigentlich als Übersetzung. Ist nicht die beste, aber sie ist besser als Hoffnung für alle. Wir haben also eine neue Übersetzungsweise, die auch übrigens in der neuen Genfer Übersetzung gebraucht wird. Die ist nicht so frei wie gute Nachricht. Schon lange nicht so frei wie Hoffnung für alle, ist aber freier als die Schlachterübersetzung zum Beispiel, womit man eigentlich damals anfing, aber man verließ dann dieses Projekt der Revision und ging über zu einer neuen Übersetzung und man ist immer noch dabei. Es ist eine sehr gelungene Übersetzung an Stellen, aber an anderen Stellen wieder dann nicht so. Zum Beispiel, ich mache darauf aufmerksam, dass in Römer Kapitel 1, in Vers 1, das Wort Gemeinde steht. Das steht aber nicht im Grundtext. Man hat es hineingelegt in die Übersetzung. Man nennt dieses die dynamische Übersetzungsweise. Das heißt, man nimmt größere Texteinheiten. Einen ganzen Satz oder sogar mehrere Sätze bis zu einem Absatz. Das ist die neue Theorie. Und nimmt diesen Absatz oder diesen ganzen Text, diese kleine Texteinheit, nimmt man als einen Gedanken und überträgt jetzt dieses als Ganze in Deutsch. Wobei dann im Deutschen ein anderer Text entsteht natürlich, was Wort für Wort, was die Wörter betrifft, als wir im Grundtext haben. Man nennt dieses die dynamische Übersetzungsweise, das heißt eine Entsprechung. Aber es ist nicht eigentlich eine genaue Übersetzung. Man übersetzt also nicht mehr dem Text entlang, wie Tyndale das getan hatte. Im Englischen konnte man das sehr schön tun, im Deutschen kann man das nicht so gut tun. Und dennoch kann man sehr stark textgebunden übersetzen. Man ringt also und man sollte beten für Übersetzer, dass der Herr ihnen Gnade schenkt, sich dem Wort verpflichtet zu wissen. Und dann auch mit Hilfe des Herrn es richtig wiederzugeben. Beten Sie auch für uns. Thomas Jettel, der unser Blatt unterwegs notiert, herausgibt, hilft mir sehr stark in dieser Arbeit. Wir haben die Briefe, die Sie vielleicht kennen, Römer bis Offenbarung. Die Offenbarung ist auch ein Brief. Wir arbeiten jetzt an den geschichtlichen Büchern. Die Apostelgeschichte ist fast fertig. Das Johannesevangelium ist in starkem Maße. Wir haben noch sehr viel Arbeit bei den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Wir haben den ganzen Text als Vorlage da, eine grobe Formulierung mit sehr vielen eingebauten Varianten, und es muss jetzt gewählt werden. Wie wollen wir es jetzt wirklich formulieren? Wir sind sehr dankbar für Gebete, für Fürbitte, dass der Herr das Richtige schenkt, damit wir Gottes Wort als Gottes Wort wiedergeben und es nicht verdrehen, wie Petrus einmal sagt, dass man das mit den Worten von Paulus getan hätte. Das kann man sehr schnell tun und auch unbewusst. Ja. Es gilt, im Zusammenhang Begriffe zu sehen. Wie wird dieses Wort überhaupt von Matthäus gebraucht? Wie wird es in den Evangelien gebraucht? Wie wird es überhaupt in der Bibel gebraucht? Oder was ist die eigentliche ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes und so weiter? Viele Fragen kommen da mir wieder auf. Ja, Bibeltreue ist gefragt. Noch einmal Vers 2 Mitte, wo wir heute Morgen aufhörten. Ich musste etwas jäh abbrechen. Ich will dort noch einmal beginnen und dann weitergehen. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, wünscht Paulus dem Timotheus. Wir hatten etwas länger gesprochen über die Gnade und auch etwas über die Barmherzigkeit. Den Frieden hatte ich mehr oder weniger erwähnt. Ich möchte daran erinnern, dass dieses Wort Friede im Alten Testament ein sehr wichtiges Wort ist. Luther übersetzt es, wenn es im Gruß vorkommt, geht es dir wohl. Wenn man zum Beispiel die Geschichten von Elia und Elisa liest und dort gegrüßt wird, dann kann er schreiben, geht es dir wohl, oder? Ja, also Shalom. Das ist uns bekannt seit dem Staat Israel, seit Israel dort eine Heimat hat. Wir kennen diesen Ausdruck. Manche Christen grüßen mit dem hebräischen Gruß, Shalom, tun sie gern. Was ist Shalom? Man übersetzt es mit Friede, aber das deutsche Wort Friede ist etwas enger in seinem Bedeutungsfeld. Es spricht von einer gewissen Lehre an Zwistigkeiten. Friede ist der Gegensatz zu Spannungen oder Krieg. Jetzt ist Friede eingetreten, sagt man. Nach einem Streit in der Familie ist wieder Friede eingekehrt. Eine Ruhe. Man spricht von einer Umfriedung oder von einem Friedhof, wo Stille herrscht. Ja. Das heißt, man hat den Eindruck, als ob Friede eine gewisse Ruhe wäre oder eine gewisse Leere von Unruhe. Aber der hebräische Begriff Shalom füllt diese, wenn wir von Leere sprechen, dieses Vakuum und spricht von oder denkt an Wohlergehen, an alles das, was florieren darf, wenn kein Streit ist, wenn keine Zwistigkeiten da ist. Was kann dann geschehen? Das ist auch Friede, Prosperität, Wohlergehen, Wachstum, Gedeihen, alles das. Es ist also ein volles Wort. Und wenn wir jetzt daran denken, dass Jesus Christus den Streit behoben hat zwischen Mensch und Gott, uns versucht, und wir jetzt Frieden mit Gott haben, da ist eine Leere eingetreten. Da ist nicht mehr das, was vorher da war. Also das ist schon eingeschlossen, nur hört es da nicht auf. Jetzt, wo wir versöhnt sind mit Gott, jetzt darf es wirklich losgehen. Jetzt dürfen die Früchte Jesu Christi, Philipper Kapitel 1, Oder die Frucht des Geistes, Galater 5, 22. Diese Frucht darf jetzt wachsen. Alles das, was das Evangelium uns bringt. Ich denke, wir verstehen jetzt, wenn gesagt wurde, haben wir den Gruß gelesen, dann haben wir gleichsam den ganzen Brief, beziehungsweise die Fülle des Evangeliums vor uns. Gnade bringt es zu Wege. Friede ist die Fülle dessen, was die Gnade bringt. Und nun wünscht Paulus dieses dem Timotheus, der ja Christ ist und der eine Aufgabe hat. Mit anderen Worten, wir leben stets, ständig, inständig von Gnade und Frieden. Diese Gaben Gottes brauchen wir stets, jeden Tag. Und deshalb dürfen wir auch für uns selbst dieses zum Gebet machen oder sogar als Verheißung nehmen und uns grüßen lassen, am Morgen zum Beispiel, wenn wir erwachen. Herr, du grüßest mich mit Gnade und Frieden und mit Barmherzigkeit. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du mir barmherzig warst und eine gute Nachtruhe gabst. Wilhelm Busch erzählt einmal so schön, er erwacht morgens, setzt sich auf die Bettkante und sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Ja. Kaum ist er erwacht und denkt schon an den Herrn Jesus. Ja? Das ist normal. Nicht erst sie waschen und dann schon eine Menge hinter sich haben und dann eine stille Zeit einlegen, das ist auch gut, ja. Aber ich hoffe, wir haben schon vor der stillen Zeit an den Herrn Jesus gedacht, ja. Ich habe längere Zeit es mir zur Gewohnheit gemacht, als allererstes an einen Bibelvers zu denken oder ihn gar zu lesen. Das ist eine gute Sitte, aber auf jeden Fall sollte der Gedanke des Psalmisten unser Leben kennzeichnen. Wenn ich erwache, bin ich immer noch bei dir, gerade dann wieder bei dir. Also, wir brauchen Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, von frühmorgens, bis wir uns widerlegen und die Nacht hindurch. Timotheus braucht sie. Und jetzt setzen wir ein Komma ein, wie ich das am Samstag erklärte, so wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach. Erinnerst du dich, Timotheus? Wie das damals war, du wärst gern mitgereist, aber ich sagte, nein, Timotheus, bleibe du hier. Die Leute brauchen dich und ich muss weiterreisen, aber bleibe du hier. Er sprach ihm zu, nicht er ermahnte ihn, manchmal wird dieses Wort mit ermahnen übersetzt, wo es nicht angebracht ist. Wieder eine Frage der genauen Übersetzung. Und unser deutsches Wort ermahnen hat heute, was immer es einmal früher bedeutet haben mag, ich bin dem nicht nachgegangen, aber heute hat es ganz bestimmt einen negativen Klang, der mitschwingt, wenn das Wort auch nicht ganz davon geprägt ist, aber dieser Gedanke schwingt mit. Irgendwo ist ein Fehler oder ein Versagen oder eine Nachlässigkeit aufgetreten und jetzt wird ermahnt oder Mahnbriefe werden verschickt nach einem Versagen. Das ist nicht der Sinn hier. Timotheus braucht nicht ermahnt zu werden, aber er braucht den Zuspruch. Und Paulus hat ihm zugesprochen, ihm Mut gemacht. Das Wort ist im Grundtext eher ein positives. Es wird auch für Trösten gebraucht. Er hat ihn wahrscheinlich auch jetzt trösten müssen, als er ihn verließ. Er hat ihm zugesprochen, bleibe du hier und nimm diese Aufgabe wahr. Es ist eine große Aufgabe, aber der Herr wird mit dir sein. Und jetzt schreibt er in diesen Brief und macht ihn noch einmal Mut und sagt, Gnade sei dir zuteil, sei dein Los in deiner Arbeit. Barmherzigkeit sei dein Los. Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Beide sind daran geteiligt, das zu schenken, der Vater und der Sohn. Und das brauchst du, so wie ich dir damals zusprach, in Ephesus zu bleiben. Das wünsche ich dir stets und das wünsche ich dir jetzt noch. So wie ich dir bei der Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben, wozu? Was ist die Aufgabe von Timotheus? Damit du einige anweisen möchtest. Nicht anderes zu lehren, zweierlei. Wer immer das ist, wir wissen nicht genau, wer es ist, Es dürften Älteste dabei gewesen sein, aber der Begriff des Lehrens oder des Lehrers ist im Neuen Testament nicht auf den Ältesten beschränkt. Jeder Leiter der Gemeinde muss lehren können. Das gehört dazu. In Epheser 4, Vers 11 sind die Hirten der Gemeinden Lehrer. Also das betont Paulus auch in den Vorschriften. Ein Aufseher, ein Ältester, das sind die Gemeindeleiter, so werden sie genannt. Hirten, Älteste, Aufseher sind auch Lehrer. Aber nicht alle Lehrer waren deswegen schon Älteste. Es konnten auch andere das Wort ergreifen. Und sogar jeder Christ durfte das tun. Nach dem Hebräerbrief, Kapitel 5 heißt es, ihr seid schon längere Zeit bekehrt und so lange, dass ich von euch erwarten könnte, wenn es normal zugegangen wäre, dass ihr jetzt schon Lehrer sein könntet. Jeder Christ sollte früher oder später in kürzerem oder in größerem Maße für einen anderen Christen oder für andere Christen ein Lehrer sein können. Wer immer hier jetzt das Wort ergriffen hat, Paulus sagt, pass du darauf auf, dass hier das Rechte gelehrt wird. Der Apostel, das heißt hier der Missionar, wir gebrauchen eher das Wort Missionar, wenn wir von Titus sprechen. Er ist nicht ein solcher Apostel, wie Paulus es ist, der seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekam. Aber er tut dieselbe Arbeit wie die des Paulus. Er vertritt ihn hier ja in Ephesus. Und so wie ein Missionar es tun sollte, nicht nur missionieren, das heißt evangelisieren, sondern auch lehren, wo Menschen zum Herrn gefunden haben, da hat er Acht zu geben auf die neue Gemeinde, auf die jungen Christen, dass Gemeinde in rechter Weise formiert und wird und heranwächst. Also er hat Acht zu geben auf das, was gelehrt wird und wie es gemacht wird. Und zweitens, auf ein Widmen. Noch sich Legenden und unendlichen Geschlechtsregistern zu widmen. Timotheus wird aufgetragen, darauf zu achten, womit die, die am Wort dienen, sich beschäftigen. Womit geben sie sich ab? Das heißt, wenn jemand fruchtbar wirken will, wird er seine Zeit in rechter Weise einzuteilen haben und sich nicht mit Nebensächlichkeiten befassen wollen. Das macht er Timotheus auch wieder deutlich in Kapitel 2. Jemand, der für den Herrn arbeitet und im Reich Gottes, in der Reich Gottes Arbeit tätig sein will, der verwickelt sich nicht in unnötigen Angelegenheiten. Er muss sich abgeben mit irdischen Angelegenheiten, früher oder später. Aber er verliert sich nicht darin, er geht nicht darin auf. Timotheus soll das nicht. Und er soll darauf achten, dass solche, die vorangehen in der Gemeinde in Ephesus, dass die auch sich mit dem Rechten befassen, nicht mit den falschen Themen. Nun, Timotheus wird sich mit ihnen unterhalten haben und das kommt bald heraus, womit man sich beschäftigt. Nun ist es nicht verkehrt, sich mit Geschlechtsregistern zu befassen. Die stehen ja in der Bibel und die haben sehr viel zu liefern. Zum Beispiel, wenn man 1. Chronik, die Kapitel 1 bis 9 liest und 1 bis 10, die bestehen fast ausschließlich aus Geschlechtsregistern. Und zwischendurch haben wir einige sehr schöne Juwelen, zum Beispiel von dem Jabez, der dort betete. Ein Beispiel für uns. Also man darf sich schon abgeben mit diesen Listen. Aber die Frage ist, ob wir die Heilige Schrift in angemessener Weise betrachten, ob wir die Mitte kennen, ob wir, wie Luther sagt, wissen, dass die Schrift Christum treibt. Ist er die Mitte und bekommt alles andere dementsprechend seinen Platz? Habe ich ein richtiges Schriftbild vor mir, von der ganzen Heiligen Schrift? Ein Lehrer der Heiligen Schrift muss also die Texte im Zusammenhang sehen können. Und sehr viele Christen kommen sehr schnell auf Nebengleise, auf Nebenstraßen. Und wenn man so mit Christen spricht, dann merkt man das bald. Ich bin in verschiedene Länder gekommen und dann habe ich es erlebt, dass wenn Fragen gestellt wurden, da Fragen kamen über ganz nebensächliche Angelegenheiten. Nun, wenn Ihnen das interessiert, ich kann versuchen, das zu beantworten. Aber sind das die wichtigsten Fragen, die Sie haben, kann man dann sich denken? Wo sind die zentralen Fragen vom Evangelium, von Jesus und so weiter, von der Gemeinde? Wir können uns sehr schnell verlieren. Man kann sich auch beim Thema Israel verlieren. Das ist nicht das Hauptthema der Bibel. Man kann sich beim tausendjährigen Reich verlieren. Das ist nicht das Hauptthema. Ja? Das kann schon einmal angesprochen werden. Aber die Frage ist, wie fasse ich die Heilige Schrift überhaupt auf? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, was Paulus gemeint hat, wenn er von Anweisung spricht. Er spricht eigentlich vom ganzen Evangeliumsauftrag. Und in diesem Auftrag, das ist der Auftrag eines Missionars, das ganze Evangelium in den Raum zu stellen. Und zwar im Gleichgewicht, sodass Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und dass er erhöht wird. Und der Heilige Geist seinen Platz hat als Verherrlicher von Jesus Christus und so weiter. Darauf soll Timotheus achten, dass man in rechter Weise das Wort einteilt und nicht sich verliert in Nebensächlichkeiten. Nun, Legenden schon gar nicht, die kommen schon gar nicht in Frage. Geschichten, die vielleicht wahr sein könnten, aber vielleicht auch nicht. Ja. Ja, vielleicht ist es so und vielleicht auch nicht so. Diese Legenden kennen wir heute zur Genüge. Die Theologen haben uns eine ganze Menge da geliefert. Und die müssen wir auf die Seite legen. Ich bin manchmal sehr gestört, wenn ich Kommentare lese, auch neuere Kommentare. Einige meinen sich da alle mit großem Ernst auseinandersetzen zu müssen mit anderen Auslegern, bei denen man genau weiß, das, was sie zu diesem Text liefern, kommt daher, dass sie nicht glauben, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist. Und warum muss ich mich damit beschäftigen? Das kann ich im Bereich Apologetik tun, wo wir beweisen müssen, dass die Heilige Schrift Gottes Wort ist und Jesus Christus Gottes Sohn, von der Jungfrau Maria geboren und so weiter. Da wollen wir verteidigen, was Gott gesagt hat. Aber wenn wir die Schrift auslegen, wenn wir sagen wollen, was steht in der Bibel geschrieben, dann sollten wir dabei bleiben und nicht uns lange noch mit Legenden befassen. Und in wohlgemeinten Kommentaren kann man auch hier gewissermaßen streckenweise auf Abgleise, auf Abwege geraten. Schade, dass man so viel Papier verwendet, dass ich dann kaufen muss, wenn ich einen Kommentar kaufen will. Ja? Das muss ich dann mitgeliefert bekommen und auch dafür zahlen. Das gehört auch dazu, dass man beim Wort bleibt. Oder wie ich Herrn Kaiser zitiert, beziehungsweise seinen Lehrer, was er eigentlich meinte, was ich versäumte zu sagen, war, er dachte an die anderen Theologen, auch an seiner Schule war womöglich. Er sah hier eine Arbeit vor sich, die wirklich auf die Heilige Schrift gegründet war. Und das wurde ihm so bewusst. Und dann dachte er an die Theologen seiner Zeit und fragte sich, warum kann man nicht beim Wort bleiben? Ja, warum nicht? Auf jeden Fall, es ist sehr wichtig, dass wir darauf Acht geben. Und übrigens, jeder von uns sollte darauf Acht geben, wenn wir Wort Gottes hören, auch bei mir. Wenn Sie merken, ich predige lauter Legenden, dann sagen Sie es mir. Ich muss auch darauf aufmerksam gemacht werden, denn jeder von uns ist fähig zu irren. Jeder sollte Acht geben auf den anderen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Hebräer Kapitel 10, denke ich, ist es. Seid füreinander Aufseher, oder es ist Kapitel 12, es dürfte Kapitel 12 sein, ja. Seid füreinander Aufseher. Das kommt nicht so direkt in den Übersetzungen zum Ausdruck, aber mir ist aufgefallen, dass das Wort für Aufseher, Luther übersetzt Bischof übrigens, das ist das Wort, dass es dort in der Tätigkeitsform auch vorkommt. Mit anderen Worten, jeder Christ sollte für den anderen ein gewisser Hirte sein. Die Frage Kains wird sehr schnell beantwortet. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Jawohl, jawohl. Das ist, was Gott von Kain verlangt. Also, sich nicht Legenden und unendlichen Geschlechtsregistern zu widmen. Nicht anderes zu lehren. Anderes als was? Darf ich fragen, woher du das hast?
Das habe ich nicht gelesen.
Ach so. Ja, wir sind unter uns, wir dürfen also ins Gespräch kommen. Wie kommen wir zur Antwort auf diese Frage? Paulus setzt voraus, dass Timotheus das weiß, wenn er das nicht erwähnt. Anderes als was? Ja, das ist die richtige Schlussfolgerung. Anderes als die Botschaft des Paulus. Anderes als die Botschaft der Kollegen von Paulus, das heißt der Apostel. Johannes schreibt einmal in seinem ersten Brief, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, er und die anderen Apostel. Ja? Das ist das Fundament, Epheser Kapitel 2. Das Fundament von Aposteln und Propheten, das heißt neutestamentlichen Propheten, nebst alttestamentlichen, die uns Gottes Wort gegeben haben. Auch darauf kommt es hinaus, natürlich. Anderes als was geschrieben steht. Hier in diesem Text ist es für Timotheus die Botschaft, die er von Paulus vernommen hat oder sonst wo in der Begegnung mit Aposteln mitbekommen hat. Die Botschaft, die damals als die biblische Botschaft galt. Beziehungsweise nichts anderes, als was er, das kommt dann später zum Ausdruck, zum Vorschein, als was er bei seiner Mutter Lois und bei der Großmutter Eunike vernommen hatte. Oder hießen sie umgekehrt? Umgekehrt, danke.
Lois war die Großmutter.
Danke. Nichts anderes, als was als Wort Gottes gilt. Nichts anderes als die Wahrheit. Nichts anderes als das Evangelium, das als Evangelium bekannt ist. Nichts anderes als das. Und wir haben heute die Heilige Schrift, die vollständige Heilige Schrift, und wir wissen, wo wir dran sind. Gerhard Meyer erinnert einmal daran, dass selbst die bibelkritischen Theologen keine andere Bibel eigentlich haben als unsere. Ja. Wie schwer sie es auch kritisieren, aber dies ist ihre Bibel. Ja. Sie können es nicht ändern. Die 66 Bücher, die wir hier haben, das ist die Bibel. Und dabei wollen wir bleiben. Noch sich Legenden und unendlichen Geschlechtsregistern zu widmen, was mehr zu, wozu führt? Das Wort bedeutet in Frage stellen. Ein interessantes Wort. Eigentlich sollte man weiterlesen, um den Kontrast zu bekommen. Was mehr zu Infragestellungen beiträgt, als zur Verwalterschaft Gottes, das heißt zu der Arbeit oder zu der Verantwortung, Gottes Botschaft zu verwalten wie ein Haushalter. Das ist die Aufgabe Gottes, die Botschaft Gottes zu verwalten. Paulus spricht auch in Kolosser 1 davon. Das ist unser Auftrag, das ist die Anweisung. Das ist die Aufgabe von Paulus, das ist die Aufgabe von Timotheus und das ist die Aufgabe derer mit Timotheus, mit denen Timotheus arbeitet. Gottes Botschaft zu verwalten in rechter Weise. Wenn sie aber davon abgleiten und abirren und anderes lehren, das führt dazu, dass man in Frage stellt, dass man zum Zweifeln kommt. Mehr dahin wirkt es als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Eine Verwalterschaft, ein Wahrnehmen der Botschaft, Entschuldigung, ein Haushalten, ein Verwalten der Botschaft Gottes im Glauben. Das heißt, Timotheus soll im Vertrauen darauf, dass diese Botschaft die Wahrheit Gottes ist, dass dieses das Evangelium ist, dass dieses die Offenbarung Gottes ist, die irrtumslose Wahrheit Gottes. Darauf soll er bauen, so soll er arbeiten und dieses Vertrauen soll er anderen einflößen. Hier liegt die Wahrheit. Irrt nicht davon ab und stellt nicht lauter Fragezeichen überall, indem ihr euch sagt, naja, vielleicht ist auch das noch zu berücksichtigen. Oder vielleicht hat auch der noch recht. Und vielleicht ist Jesus doch noch nach Indien gekommen und so weiter. Legenden, allerlei, in Anführungsstrichen, Möglichkeiten. Ja, es hätte auch so sein können, nicht wahr? Alle diese legendenhaften Auffassungen, die sollen nicht in Frage kommen. Ich weiß nicht, in welchem Maße Sie mit diesen Dingen in Berührung kommen. Aber wir haben solche Beispiele gerade in unserer heutigen Zeit zu Genüge. Das ist sehr aktuell. Wir sollten Acht geben auf das, was gelehrt wird. Wir lesen weiter. Ziel der Anweisung. Welche Anweisung? Der, von der er in Vers 3 sprach. Ich habe dich in Ephesus gelassen, damit du anweisest. Damit du anweisest. Paulus hat eine Botschaft von Jesus bekommen. Die gibt er dem Timotheus weiter. Timotheus soll sie in Ephesus weitergeben an andere, die wiederum andere lehren. Und bei jedem Schritt des Lehrens, des Weitergebens dieser Botschaft, hat es ein Ziel. Das Ziel der Anweisung, das heißt des Auftrages, das Evangelium weiterzugeben. Wir merken jetzt, dass ein größeres Wort als Gebot am Platz ist, verlangt wird. Es geht um die ganze Botschaft des Evangeliums, diese zu verwalten, diese weiterzugeben. Und diese Botschaft unverändert weiterzugeben. Und dafür zu sorgen, dass ihr Glauben geschenkt wird, wo man sie verkündet. Nach Möglichkeit. Und das Ziel solcher Verwaltung der Botschaft Gottes ist was? Liebe. Warum? Warum ist Liebe das Ziel allen Umganges mit dem Wort Gottes, aller Reich-Gottes-Arbeit, aller Arbeit am Wort Gottes, an der Verkündigung des Evangeliums? Ob das Gemeinde ist, ob das Schule ist, Bibelschule, wo immer mit Gottes Sache umgegangen wird. Wo immer Gottes Sache verwaltet wird, hat es ein Ziel. Und dieses Ziel, sagt Paulus zu Timotheus, wird manchmal außer Acht gelassen. Da verfehlt man das Ziel. Aber das Ziel ist Liebe. Welche Liebe? Jetzt müssen wir zurückgehen zum Alten Testament. Das Alte Testament kennt das Gesetz. Das ganze Alte Testament wird Gesetz genannt, aber das im engeren Sinne ist Gesetz, die fünf Bücher Mose, die sind das Gesetz. Aber auch diese sind nicht alle nur Gesetz. Übrigens, das hebräische Wort für Gesetz ist Torah, und das bedeutet eigentlich nicht Gesetz im Befehl, im Sinne eines Befehls, sondern ist Weisung und schließt nicht nur Befehl ein, sondern Unterweisung. Im Deutschen können wir das sehr schön sagen. Weisung als Torah schließt Anweisung sowohl als Unterweisung an. Beides. Wenn jetzt der Psalmist im Psalm 1 nachsinnt im Gesetz des Herrn, dann können wir übersetzen, in der Weisung Gottes. Nicht nur bei den Geboten bleibt er stehen, sondern überhaupt alles, was Gott gesagt hat, ist Gegenstand seines Nachsinnens. In diesem Sinne ist das ganze Wort Gottes Gesetz. Aber wenn wir jetzt an Befehle denken, an Vorschriften, dann ist es natürlich das Gesetz in den fünf Büchern Mose, an welches man denkt. Und hier haben wir ein Kernstück. Wir ziehen die Kreise immer näher, immer enger. Das ganze Wort Gottes ist Gesetz, das Alte Testament ist Torah, im Alten Testament sind die fünf Bücher Mose im engeren Sinne das Gesetz. In den fünf Büchern Mose sind es die Gesetzesbücher oder die Gesetze in den Gesetzesbüchern, vornehmlich 2. Mose, 3. Mose und zum Teil 4. Mose. Und dann wird wiederholt in 5. Mose. Also diese Texte, wo Gesetze formuliert sind. Und dann ziehen wir noch einen engeren Kreis und nehmen 2. Mose Kapitel 20, die 10 Gebote. Und in den 10 Geboten ziehen wir den Kreis noch enger und nehmen das erste Gebot. Denn das erste Gebot ist die Substanz der 10. Die 10, die 9 anderen, sind im ersten enthalten. Alles, was gesagt wird, ist zusammenzufassen, lehrt uns die Schrift, in diesem einen ersten Gebot. Und dieses erste Gebot haben wir in zwei Formen. In 2. Mose 20 in der verneinenden Form, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber was heißt das, keinen anderen Gott neben Gott zu haben, neben Jahwe? 5. Mose liefert uns die Antwort. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von deinem ganzen Gemüt, mit all deiner Kraft und so weiter. Da ist die bejahende Form, die positive Form. Keinen anderen Gott neben sich zu haben, heißt, nur diesen einen zu lieben. Ihn zu lieben, von ganzem Herzen, ihm zu dienen. Diese Liebesgeschichte, zu der Gott Israel aufruft, beginnt aber schon im Garten Eden. Das war eigentlich das Anliegen Gottes, dass man im Garten Eden bei ihm bleibe, in der Liebe zu ihm. Er hatte Adam und Eva mit allem versorgt, das notwendig war. Was war das erste Wort, das Gott zu Adam und Eva gesprochen hat? Er hat sie gesegnet. Er hat sie gesegnet. Er hat ihnen Liebe erwiesen. Und das ist überhaupt die Art Gottes in der Heiligen Schrift. Die 10 Gebote beginnen nicht mit dem ersten Gebot, sondern mit dem Vorwort, 2. Mose 20. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten heraufgeführt hat, ja, aus dem Lande der Knechtschaft. Nicht, was Israel tun soll, ist das Erste, sondern was Gott für Israel getan hat. Das ist das Erste in diesem Dekalog, in dieser Auflage des Gesetzes, in diesem Fundament des Gesetzes, was Gott getan hat. Und dann erwartet er vom Menschen die Gegenliebe. Und dieses zieht sich dann durch die ganze Heilige Schrift, bis ins Neue Testament, wo das erste Gebot wieder neu uns begegnet, bei Jesus. Man fragt ihn nach dem größten und dem ersten Gebot und er gibt die richtige Antwort. Und sie sind auch zufrieden damit. Und was hieße das? Auch da gibt er ihnen die Antwort vom Nächsten, spricht er. Und gehen wir dann zum Evangelium, dann kann Johannes sagen, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das Evangelium ist eine Neuauflage des alttestamentlichen Gebotes. Paulus schrieb an die römischen Christen, der Heilige Geist ist gegeben worden, damit wir das Rechte, Kapitel 8, Vers 4, damit wir die Gerechtigkeit des Gesetzes erfüllten. Sollen Christen gesetzlich sein? Natürlich. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, um uns gesetzkonform zu machen. Was das Gesetz nicht vermochte, Vers 3, das hat Gott getan, hat seinen Sohn geschickt, der die Strafe für unsere Schuld dem Gesetz gegenüber auf sich nahm, damit wir, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist, das täten, was das Gesetz vermochte.